Hallo und herzlich willkommen bei Radio Raffnicker Folge Nummer 63. Und wie jede Woche, wie gewohnt, der Robin ist mit dabei. Hi, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Wie geht's dir?
Ja, auch. Ich freue mich über die wärmeren Tage. Ich bin froh, dass ich tatsächlich in der Wohnung bin, wo man die Rollladen runter machen kann es kühl drinnen bleibt. Das ist echt was ich über die Jahre habe schätzen gelernt. Das heißt, wenn ihr irgendwo einen Ort habt, wo es schön kühl ist während heißen Tagen, das ist sehr viel wert. Das ist wirklich viel wert. Das ist sehr schön, weil das weiß man halt vorher nicht, wenn man so einzieht, wie das denn dann da so ist. Und ja, da habe ich Glück gehabt.
Das auf jeden Fall. Was haben wir denn heute für Themen?
Heute sprechen wir über die, B&R-Announcement, also was ist da passiert, was wurde gebannt und noch andere wichtige Dinge sind passiert und da werden wir noch ein bisschen generell drüber philosophieren. Dann sprechen wir über die Turnierserie, die ja jetzt in letzter Zeit stattfindet über Arena, also es findet ja letzten Endes, hatten wir schon mal drüber gerichtet, alles irgendwie jetzt zurzeit online statt und da werden wir mal ein bisschen über das ganze Thema Online-Turnierserie Arena Open, Red Bull, Untappd zum Beispiel quatschen und wir haben noch seit der Double Masters Ankündigung was Neues erfahren und zwar, es wird auch da eine Collector's Edition geben, warum auch immer sie diesmal VIP-Edition heißt, wahrscheinlich um den Preis zu rechtfertigen, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber wir haben auch einen Sponsor wieder für die Folge, wie sieht's da aus, Robin?
Genau, und zwar, wenn ihr auf der Suche seid nach wunderbaren, einzigartigen Artwork-Tokens für eure Decks, für Commander, für Standard, für Modern oder was auch immer seid, dann wollen wir euch tokens4mtg.com ans Herz legen, denn dort kriegt ihr genau das, nämlich von renommierten Künstlern einzigartig designte Tokens für eure Decks, die ihr euch da bestellen könnt. Und jetzt kommt noch was extra Tolles oben drauf, denn für Zuhörer von Radio Raffnicker könnt ihr beim Checkout, also wenn ihr eine Bestellung von über 10 Euro habt, mit dem Code Radio Raffnicker 1 einen Manga-Kraken-Token und mit dem Bonuscode Radio Raffnicker 2 einen Thun-Kraken-Token euch noch zu eurer Bestellung dazu holen. Das Ganze ist ja zeitexklusiv über nur einen solcher Codes, wie wir sie zur Verfügung haben. Die Tokens könnt ihr auch so gar nicht bestellen. Und wie gesagt, das Ganze ab einer Bestellung von 10 Euro. Wir profitieren da ein bisschen was von. Also wenn ihr euch, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützen wollt und auf der Suche seid für coole Tokens, dann schaut auf jeden Fall mal gerne bei tokens4mtg.com vorbei. Vielen Dank fürs Sponsoring, tokens4mtg.com. Und dann würde ich sagen, legen wir los mit der ganz, ganz großen News. Und zwar die B&R-Ankündigung. Man wurde ja schon vorher so ein bisschen darauf vorbereitet, welche Formate damit betroffen sein werden, indirekt eigentlich. Also wir hatten letzte Woche ja schon gesagt, okay, es wird um Standard und Historic gehen und um die Companion-Mechanik. Was ich erstmal so aufgefasst habe, wie es wird jetzt erstmal nur Companion-Änderungen in Standard und Historic geben. Aber was haben wir denn stattdessen bekommen überhaupt?
Ja, also zusätzlich zu dieser Companion-Mechanik, auf die wir gleich noch eingehen werden, ist es tatsächlich auch zu Bans gekommen in Standard und Historic. Glücklicherweise, muss ich sagen, ist jetzt endlich der Agent of Treasury raus. Muss ich wirklich ehrlich sagen, das ist eine Karte, die hat mich ultra genervt. Und Fires of Invention, das sind auch tatsächlich Karten, über die wir ich habe vor mehreren Folgen gesprochen haben, gerade auf Fires auch einfach Decks zu gut macht. Also dieses Mana, dieses Mana-Problem, dieses zu konsistent sein, nicht mehr darauf angewiesen zu sein, das richtige Mana zu haben, sondern einfach sowas wie Fires und dann einfach alles casten zu können, auch wenn du gar nicht diese Farben spielst. Das ist ja auch witzig. Ganz am Anfang wurden auch witzige Decks mit fast allen Ultimaten gespielt und Fires und dann halt irgendwie dreifarbig. Weil die Ultimaten hast du nur gespielt, wenn du Fires draußen hattest, so ungefähr. Das war auch total bescheuert. War kein super gutes Deck, aber ich meine, es ist halt möglich. Und das ist halt etwas, wo ich halt schon verstehen kann, dass das Fires halt auch einfach erstmal raus ist. Und der Agent, der war auch einfach zu gut und zu unfair, gerade mit Vinota-Strategien und aber auch allem anderen, was halt gerade rampt. Und finde ich eigentlich ganz gut. Und das ist halt sowohl, also in Standard ist es gebannt und in Historic ist es suspended. Da müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz drauf eingehen. Was heißt denn suspended, Robin?
Also suspended wird dadurch, dass Historic ein Online-Only-Format auf nur Arena ist, heißt das, dass es temporär ausprobiert wird, wie das Format wäre, wenn die Karten nicht da sind. Also man hat quasi so eine Testphase für die Bannings. Heißt, Agent of Treachery und Fires of Invention sind derzeit gebannt quasi, aber sie nehmen sich vor, für die nächste Ankündigung dann endgültig festzulegen, entweder okay, Wir haben uns geirrt, es hat doch kein großes, hat keine große Änderung im Meta begeben. Dementsprechend können wir die wieder unsuspenden. Oder man sagt, okay, die Entscheidung war richtig und wir behalten das Banning quasi aufrecht und dann wird's permanent gebannt. Und das hat man sich halt hier quasi dann, weil man denkt, okay, Standard, da sind die beiden Karten gerade in Kombination miteinander, ja, sehr, sehr stark und das wird dann in Historic auch ähnlich sein. Was allerdings irgendwie interessant ist, weil das so ein Punkt war, dass ich jetzt aus der Community nicht so mitbekommen habe. Also es gibt wohl sehr starke Vinota-Decks, aber die funktionieren auch einwandfrei und haben sich gerade auch in den letzten Wochen so ein bisschen entwickelt, auch ohne Agent of Treachery. Ja. Was ja dann mehr dafür sprechen würde, dass man vielleicht mal Vinota sich mal angucken müsste. Ja.
Aber das wäre halt wieder so eine Sache, gerade rausgekommen, die Karte und schon gebannt. Das sind ja, so Sachen, die machen genau. Die sehr, sehr, sehr ungern, weil das halt einfach ein Fehlereingeständnis ist. Mhm. Dass ältere Karten vielleicht mit neueren Karten zu krass sind, das kann ja mal passieren, so nach dem Motto. Ja. Aber so, dass Karten jetzt einfach total überhand nehmen, das ist natürlich schwierig. Du hast recht, gerade das Deck sehe ich sehr oft im Historic Rank, Vinota. Und das wird ganz oft ohne den Agent gespielt und einfach mit diesem Ixalan-Typen, der den Schaden verdoppelt. Ja, und wenn du den zweimal kriegst, dann vervierfacht er einfach den Schaden und der greift ja mit an. Das ja. heißt, 4 mal 4 sind 16 und dann mal 2 sind 32. Oder der doppelte Schadentyp kommt raus und Haktos, der kriegt dann Protection und meistens kannst du die dann nicht blocken und dann ist das eine 6-1 indestructible, unblockbar, 12 Schaden. Meistens.
Der heißt
also,
das ist schon
verrückt. Also jetzt gerade in Historic.
Ja. Ist das nicht irgendwie Angraths irgendwas? Irgendwie,
Maurodurs oder sowas.
Ach, Maurodur, ja, genau. Ja. Ja, auch so eine Karte, genauso wie Agent of Treachery, wo man auch nicht gedacht hatte, so, okay, ja, die Karte halt, ist broken, aber es ist halt das Umfeld, dass du es halt so reincheaten kannst.
Ja, genau,
halt
das ist es. Das ist das Problem.
Hast, dass du Fires hast und so weiter.
Du bist
und
halt zu konsistent damit.
Ja.
Wie du schon sagst, mit Fires und mit anderen Sachen, bist einfach zu konsistent damit, krasse Karten aufs Feld zu bringen. Und so gern ich Commander mag, Leute, wir sind hier nicht im Commander, sondern im Standard oder im Historic, wo man halt solche dicken Viecher halt eher nicht normalerweise spielt. Das ist das Spiel meistens vorher vorbei. Und wenn man halt diese ganzen Dinger drauf cheaten kann mit irgendwelchen anderen Karten, fühlt sich für den Spielenden cool an, für den anderen halt nach Cheaten unfair. Und ja, also ich kann auf jeden Fall verstehen, dass die zumindest das in Standard gebannt haben. Historic werden wir mal sehen. Was ich aber auch gerade bei diesem Suspended so witzig finde, da hatten wir auch schon damals, als das erste Mal passiert, ist schon ganz lange her, drüber gesprochen. Und ich habe jetzt mal ein bisschen Gedanken drüber gemacht, was das eigentlich heißt. Das heißt ja eigentlich wirklich, was heißt das für Splinter? Was heißt Suspended für Splinter Twin? Das ist jetzt die Überschrift von dem, was ich sagen will. Und zwar heißt das ja eigentlich wirklich letzten Endes Banning. Also Unbannings gibt's, glaube ich, gerade mit diesem Suspended super, super selten. Also, dass sie einfach sagen, Banning heißt Banning. Die Karte ist einfach broken und die wird immer broken sein. Zum Beispiel in Black Lotus. Der wird nicht auf einmal in allen Formaten wieder viermal erlaubt sein, weil die einfach broken ist. So, und ich glaube, das sagen die, also das ist mein Gefühl, sagen die mit Banning aus und das Suspended sprechen die halt nur aus, um es zu testen. Und für mich spricht da irgendwie dieses Suspended wirklich dafür, dass Banning quasi unantastbar permanent ist, quasi. Natürlich gab es auch schon mal das ein oder andere Unbanning, aber Bannings sind häufiger als Unbannings und ich glaube, das spricht dieses Suspended aus und Leute, die Splinter Twin mögen, ihr müsst stark sein.
Ja, definitiv. Ich muss auch sagen, ich finde, nachdem wir haben uns ja auch, glaube ich, wo es ursprünglich angekündigt wurde mit dem Suspended bei Historic, haben wir so ein bisschen auch drüber lustig gemacht, so von wegen, hey, Leute, nennt das Kind einfach beim Namen und bannt die Karte. Ich jetzt aber gerade mit diesem Punkt von Historic und dass es jetzt auch wichtiger wird für kompetitives Magic, finde ich es aber irgendwie ganz interessant, dass du jetzt quasi ein Format hast, was nur online funktioniert, was sich theoretisch auch an anderen Online-Games orientieren kann, was die Aktualität quasi angeht. Du kannst nämlich wirklich sagen, von heute auf morgen, wir suspenden Vinota, test mal, wie das vorher dann wie das dann da läuft, weil du hast halt diesen ganzen Ballast, in Anführungszeichen, von den Paper-Spielern nicht, die sich die Karten, die die Sammlung aufgebaut haben, die dann Karten nicht mehr nutzen können. Du kannst die Leute auf Arena einfach quasi refunden mit Wildcards und so weiter. Das ist irgendwie, also ich bin nicht ganz abgeneigt von dem Gedanken, dass man sagt, okay, Suspended ist auch was man deutlich häufiger, frequentierter macht, um das Format clean zu halten, ohne dass du da jetzt den Appeal von
und zu testen, einfach Daten zu bekommen, ne?
Genau. Und das war ja auch eine Idee, ich weiß gar nicht, ob es bei uns in den Kommentaren wurde, ob ich das in Reddit gelesen habe, dass man gerade mit diesem Testing, da wir uns ja oft darüber beschwert haben, mit neuen Sets, dass sie so broken sind, dass nicht genug getestet wird, dass man vielleicht Arena nutzt, um Karten, bevor sie rauskommen, tatsächlich zu testen. Und in gewisser Weise kann man das für das Historic-Format ja hier mit diesem Suspended irgendwie ganz gut versuchen zu erreichen. Es wird dann nur interessant sein, wann wir das erste Mal eine Suspended-Karte sehen, die dann nicht gebannt wird. Und vielleicht wird's ja Agent of Treachery und Fires of Invention.
Oko war auch mal suspended.
Ja, aber der wurde ja gebannt.
Also ja, ich wollte nur sagen, darauf hinausgehen. Also, dass sie die nicht direkt gebannt haben, das war sogar so der Tenor, weil Oko ist es Oko, hallo.
Ja, Oko ist Broko.
Einfach in der kurzen Zeit, wo er aktiv war, überall für Elche gesorgt.
Ja, das stimmt, ey. Gott, da bin ich auch wirklich froh, dass das immer noch vorbei ist. Ja. Vorbei ist es tatsächlich auch, vielleicht, darüber müssen wir jetzt reden, mit Companions. Denn da haben wir anstatt ein Banning und auch keine, wir haben eine gewisse Anpassung, was die Mechanik Companions angeht. Ich würde mal ganz, ganz kurz darauf eingehen. Und zwar, Companions immer noch quasi liegen in eurem Sideboard. Am Anfang des Matches müsst ihr sie revealen. Ihr müsst quasi dann sagen, okay, ich erfülle hier die Restriktionen mit meinem Deck für diesen Companion, also mit Loris, keine Permanenten, über 3 Mana, beziehungsweise über 2 Mana. Oder Omori, The Collector, du hast nur Kreaturen im Deck und so weiter und so fort. Oder halt einer von einer Sorte quasi. Und wenn man das dann gemacht hat, bevor man den Companion direkt ausspielen kann, quasi als eine Bonuskarte auf der Hand, muss man ab sofort mit dieser Ankündigung 3 generische Mana zahlen, um den Companion vom Sideboard in die Hand zu nehmen, um dann für die reguläre Kreaturenkosten von diesem Companion diesen auf dem Feld zu legen. Heißt also quasi, alle Companions haben mit dieser Ankündigung und mit diesem Errata um die Companion-Mechanik drumherum quasi eine Tax, eine Steuer quasi drauf bekommen, eine Companion-Steuer von 3 generischen Mana. Und das wird zumindest, also ich habe es jetzt noch nicht gespielt, ich habe es noch nicht ausgetestet und ich glaube, die Sachen sind auch zum Zeitpunkt der Aufnahme am 3.6. noch nicht live auf Arena.
Das ist auch geil.
Das heißt, wir können auch gar nicht sagen, wie sich das dann anfühlen wird, aber ich glaube, der Tenor, der durch die Community geht, ist, dass Companions jetzt im großen Stile, gerade für ältere Formate, eigentlich durch sind, oder?
Ja, für ältere Formate ist immer für mich schwierig einzuschätzen. Da haben wir aber den einen oder anderen visierten Zuschauer, da bin ich sicher, dass uns da auch nochmal darauf hingewiesen wird, wie das gerade in Legacy Vintage dann sein wird. Ich gehe auch eher davon aus, dass es da eher zum Tod der Companions führen wird. Macht ja auch keinen Sinn, dass sie irgendwas einführen, was dann trotzdem noch broken ist. Vielleicht gibt's noch das ein oder andere Deck, wo das nicht so schlimm ist. Mal schauen. Aber gerade für die aktuellen Decks ist es bei vielen führt es eher dazu, dass es nicht mehr so interessant ist. Aber bei anderen ist es dann auch andererseits nicht mehr so schlimm. Es gibt zum Beispiel so ein paar Deck, Mono Red Obosh. Das ist jetzt nur unplayable zum Beispiel. Weil du kannst, der Obosh war immer cool, weil der kam Runde 5 und er hat dann Schaden verdoppelt und dann war das Spiel meistens vorbei. Und der kostet jetzt quasi 8. Das ist halt nicht mehr zu zahlen in so einem Aggro-Deck. Das war schon 5, war schon echt sehr teuer.
Oder du musst es halt auf 2 Runden verteilen. So, ne? Und dann fehlt dir auch das Momentum, um weiterzumachen.
Genau, also quasi Runde 5 oder Runde 3, wenn du nichts anderes hast, holst du ihn, damit du in Runde 5 spielen kannst. Ja, ist so eine Sache. Was mir jetzt gerade spontan noch eingefallen ist, ist Lutri, der hat Flash. Ja, Flash mal schön ausgeschaltet, zumindest so gesehen, weil du darfst es halt nur zu einem Zeitpunkt, wo du einen Sorcery casten kannst, darfst du diese Aktion ausführen, die auf die Hand zu holen. Das heißt, Lutri mal schnell rein zu flashen, geht so nicht. Also du musst ihn erst auf die Hand holen, irgendwann mal, wo du sagst, ich habe jetzt meinen Mana. Das ist ja komplett im Gegensatz zu dieser Flash-Mechanik, wo du sagst, ich mache alles im Endsegment von meinem Gegner. Wenn ich Mana übrig habe, nutze ich das da und dafür. Ist halt ein bisschen ärgerlich für Lutri, aber der hat ja sowieso von vornherein die Bandschelle bekommen, zumindest was Commander angeht und später halt auch Brawl. Also, das ist natürlich ein bisschen traurig. aber zum Beispiel für andere Decks, Jurion zum Beispiel, sehe ich das zum Beispiel wiederum nicht als so krass problematisch an. Weil wann kommt Jurion mal Runde 5? Also, es ist sehr, sehr, sehr selten. Nur wenn er gerade gebraucht wird, um zu blocken, was ja schon eigentlich ein schlechtes Play dann ist, den Jurion dann rauszuhauen, für vielleicht ein Omen of the Sea zu flickern. Der kommt ja oft erst mal Runde 6, 7, 8 oder sowas. Und da ist es zum Beispiel, finde ich, gar nicht mal so schlimm. Gut, da ist jetzt dafür der Agent of Treachery gebannt, der natürlich ein Premium-Ziel war zum Flickern. Aber ich glaube, Jurion, weiß ich nicht, sehe ich immer noch relativ stark vorne. Lurus Cycling zum Beispiel, Luros brauchst du in dem Cycling-Deck gar nicht. Es war einfach nur so ein kleines, nettes Gimmick, weil du eh alles an Kreaturen nur ganz niedrige gespielt hast, also nur zwei oder weniger an Mana. Und da war da einfach nur ein nettes Gimmick, dass du eventuell, wenn du sie brauchst, mal so viel wiederholen. Aber normalerweise willst du die Karten ja eh im Friedhof haben, damit das Zenith den Rest machen kann. Und ja, ich denke mal, den Luros wird entweder weiterhin gespielt oder einfach rausgekickt. Das ist für das Deck zum Beispiel gar kein Problem. Wird weiterhin gespielt im Sinne von, ja, wenn ich ihn mal brauche, dann hole ich ihn mir halt irgendwann mal auf die Hand.
Ja.
Nimmt halt einen Slot im Sideboard ein, okay, kann man trotzdem mal machen. Ja, aber ich meine, generell muss ich sagen, finde ich sinnvoll, dass da halt ein Errata jetzt gekommen ist. Es ist ärgerlich für die ganzen Anfänger, die gar nicht checken, was irgendwie hier passiert. Es ist passiert so viel in letzter Zeit an Editionen, an Regeln, Regeländerungen, Bannings, was darf ich wo spielen? Ich habe auch letztens einen Kommentar gelesen, ich glaube, das war unter unserem letzten Podcast, hat jemand geschrieben, ich bin Anfänger und ich weiß gar nicht, was alles erlaubt ist, was darf ich spielen, was darf ich wo benutzen, und die sind halt völlig überfordert von der jetzigen Situation, aber das ist noch was anderes. Klar. Da kommt halt so eine Regeländerung, Errata, kommt dann halt nochmal erschwerend obendrauf und da sprechen wir auch schon seit Monaten drüber, also sehr witzigerweise können wir das sagen, denn den Podcast gibt es ja schon seit über einem Jahr, was echt krass ist.
Ja, ich muss
sagen, es ist echt eine krasse Sache. Aber egal. Monaten sprechen wir darüber, dass sie halt immer dieses Try and Error fahren. Jedes Mal gucken die, was geht, wie können wir es bis ans Ende pushen, sei es jetzt das Power Level, sei es jetzt, wie viel sind die Leute bereit zu zahlen für Magic-Produkte, aber da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Pushen die es immer ans Limit und dann rudern sie wieder zurück. Ah ja, nee, war doch nicht so gut, wir lassen es und wir machen das nächste Mal wieder ein bisschen besser. Aber jedes Mal testen sie irgendwas Neues aus und immer Try and Error, bevor sie halt vorher gucken. Es ist halt so, ja, wir gucken und wenn es nicht läuft, ja, dann nehmen wir es halt wieder zurück. Es ist halt so ein bisschen, es ist too much dadurch. Es fühlt sich so undurchdacht an.
Ja, das stimmt auch. Also das ist so ein großer Punkt, gerade mit den Companions. Gerade was halt die Ankündigung, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest. Ich glaube nicht, dass Wizards damit gerechnet haben, dass sie so ein großes Ding werden. Einfach nur, weil es quasi immer wieder so auch herumkommt und auch diese Errata eigentlich schon mehr zeigt, dass die Companions so eine nette Casual-Geschichte sein sollen, wo du dann, ne, du hast dein Luris-Deck, du hast dein Yorion-Deck. Und es ist nicht gedacht dafür, dass du damit irgendwas großartig competitive reißen kannst. Ne? Dafür sind die irgendwie zu casual designed, auch mit diesem Playaround, so Sachen. Das sollte so ein Test-Space oder sowas sein. Und sie waren halt komplett überfordert mit der Situation, dass gerade Luris und auch Garuda und andere Companions halt so dermaßen stark, auch in älteren Formaten waren. Und im Endeffekt, wie gesagt, für soweit wie meine Eingebung ist, alles, was halt quasi spätestens ab Modern läuft, weil Modern ein ziemlich, ziemlich schnelles Format ist, da ist halt diese drei generische Mana zu zahlen, eine Runde vorher, in Sorcery Speed, muss man dazu noch sagen, ist es halt schon sehr, ist es, glaube ich, also das Ende von Companions in Modern. Und halt darüber hinaus dann eben auch in Legacy und Vintage, zumindest für die da noch nicht gebannt wurden in den Formaten.
Ja, ich glaube, die Frage ist doch gerade in der Hinsicht, was die Deckstrategie ist. Hat sich ein neues, das kann ich nämlich nicht sagen, gab es neue Decks, die gesagt haben, ich spiele jetzt dieses Deck weil Luros oder weil Garuda? Oder gab es Decks, wo die gesagt haben, oh, die passen aber ganz gut rein? Weil bei zweitem würde ich sagen, ja, wenn sie ganz gut reinpassen, dann sind sie halt immer noch ein nettes Add-on. Weil es hat's teurer, aber ja, wenn es eh gut reingepasst hat, warum nicht? Aber wenn sich natürlich Decks komplett um diese Strategie rumgebaut haben, dann ist drei Mana mehr der Tod, das ist klar.
Ich glaube halt, so ein ganz gutes Beispiel dafür ist in Modern tatsächlich, wenn man sich Jund anguckt und gerade Loris Jund. Jund normalerweise halt versucht dann mit unter anderem Tamagolf und dann Thoughtseize, Inquisition of Kozilek und so weiter, dann den Gegner zu interrupten und ihn dann selbst zu überwältigen mit halt immer größer werdenden Kreaturen. Und da wurde es dann jetzt mit den Companions, mit Loris, wird halt gesagt, okay, Liliana of the Vale wird rausgecuttet. Dafür nehmen wir quasi Loris rein, damit man dort gerade auch mit Mishras Barbel dann sich immer schön die oberste Karte anschauen konnte. Und wenn man nichts anderes zu tun hat mit Loris, kann man eben Mishras Barbel immer wieder sich angucken und auch eben Karten ziehen und Card Advantage dafür sorgen. Und das ist halt schon so ein Deck, da wurde das Grunddeck von Jund genommen und halt quasi umgeformt, sodass es in die Formel von Luris passt. Und ich glaube, dort würden wir jetzt einfach wieder die umgekehrten Fall sehen. Okay, es wird wieder zu traditionellem Jund mit Liliana of the Vale werden. Und ich glaube, ähnlich kann man das auch sehen bei sowas wie Burn. Burn gab's schon immer. Und Burn hat dann jetzt eine ganze Zeit lang einfach Luris als Companion gespielt, weil es ist ja super, dass du deine ganzen hier, wie heißt der nochmal, der aus Amonkhet, der Scorch Mage, Ein-Mana-Prowess, wie auch immer. Auf jeden Fall,
dass ja, ich weiß, wie du meinst.
Ich komme gerade auch nicht auf den Namen. Ich
weiß
auch nicht,
wie der heißt. Ja, Scorch Mage passt, glaube ich, schon irgendwie.
Genau, und dann halt Swiftblade Vindicator, dass du die halt, wenn sie removed werden, kannst du die halt auch wieder spielen und mit Haste sofort reinhauen. Und ich glaube halt, dort wird es einfach wieder das Reverse-Engineered wieder in die Ursprungsform werden. Und ja, ich glaube halt, wie gesagt, dass dort die Companions sich dann erledigt hat. Interessant wird es bei so einem Fall wie Pioneer, was allgemein noch einen Tacken langsamer ist. Da könnte ich, also, und halt dementsprechend auch Standard, weil ich bin so ein bisschen zwiegespalten, gerade Luris, weil der so am ehesten in meine Decks of Choice quasi reinfällt mit Agro-Decks. Und dort denke ich mir halt schon so, okay, ist es wirklich, also ne, das Problem bei Agro-Decks ist, dass du halt irgendwann deine Hand quasi leer hast und dann auch nichts zu tun hast. Im optimalen Fall hast du natürlich Mechaniken, die da drumherum sind. Luris war da immer eine ganz gute Geschichte, weil du dann für drei Mana, wenn du nichts auf der Hand hast, konntest du einfach spielen und Sachen aus dem Friedhof wieder spielen. Und da müsste halt noch abgetestet werden, ob dieser Effekt immer noch gut genug ist, um in solchen Decks zu spielen, gerade wenn du die Voraussetzung von Luris quasi schon automatisch erfüllst. So ein bisschen, wo ich auch noch drauf schiele, wo ich auch mir nicht sicher bin, ob sich das so gut übersetzen lässt, ist halt auch Boggles in Modern, weil du da eigentlich außer so drei Mana Enchantments nicht wirklich drei Mana Permanente hast. Ob sich dann nicht vielleicht dieser eine Sideboard-Slot für Luris vielleicht nicht sogar doch lohnt. Und dann hast du halt immer noch die Option, deine Companions im Main-Deck zu spielen, was vielleicht auch gerade für diese, also für ältere Formate und auch vielleicht für Pioneer dann auch nicht ganz uninteressant wird. Weil der Effekt von Luris ist halt immer noch super relevant. Also das ist halt ja, immer klar, noch einer der besseren Three-Drops, die wir in den letzten paar Jahren bekommen haben. Und ja, ich bin da auf jeden Fall mal gespannt, in welche Richtung es weitergeht. Ich glaube, in Standard werden sie sicher noch, also zumindest der eine oder andere, wenn es auch nur ein Yorion ist oder nur ein Luris, werden sie auf jeden Fall noch irgendwo eine Heimat finden. Alles darüber hinaus, vielleicht in so eher nischigeren Sachen und dann auch wahrscheinlich nicht high-competitive. Aber ja, das, also ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich find's interessant, diese Herangehensweise, dass man die Regel an sich ändert und nicht einfach sagt, okay, alle Companions sind gebannt. Und vor allen Dingen bin ich mal gespannt, ob wir jetzt darüber hinaus noch weitere Companions im nächsten Set sehen werden.
Mal gucken. Ich denke eher nicht, zumindest in der nächsten Zeit. Companion oder gerade Gefährte spiegelt ja das wieder, was auf Ikoria passiert. Dieses Eldua, glaube ich, heißt das. Diese ganz innige Bindung zwischen Tier und Mensch, die, wo es extra in der Lore steht, nur auf Ikoria gibt. Zumindest zurzeit bekannt nur auf Ikoria. Was ja auch der Grund war, warum Vivien da hingereist ist, weil die ja Tiere so liebt und sagt, die sind eh mehr wert als alles andere, also als Menschen zumindest, weil die machen immer noch alles kaputt. Und die wollte halt genau das erforschen. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Gefährtenmechanik extra und exklusiv erstmal zumindest für Ikoria gedacht war. Es sei denn natürlich, irgendwann kommt ein Plane, wo es das auch gibt, keine Ahnung. Aber das war so deren Idee zu sagen, hey, das hier ist Ikoria und hier hast du deinen eigenen Gefährten. Und wie du schon gesagt hast, dieses Commander für jeden irgendwie Gefühl reinzubringen, weil ich meine, es ist ja auch gar nicht so dumm, darüber nachzudenken, wenn Commander wirklich das beliebteste Format aller Zeiten ist, weil es halt einfach casual-mäßig spielbar ist und man seine alten Karten alle benutzt, man kann quasi alle Karten benutzen und selbst Karten, die in allen anderen Formaten nicht relevant sind, sind aber da relevant und gerade die coolen, fetten Kreaturen, super krassen Zaubersprüche, die kann man halt da spielen, wo die mit anderen Formaten zu langsam sind und dass sie halt quasi diese Mechanik mit einbauen wollen ins Standard, damit die vielleicht die Commander-Spieler ins Standard holen und sagen, hey, du hast doch jetzt einen Commander, guck dir's doch mal an. Finde ich an sich natürlich alles eine gute Idee, aber an der Umsetzung hat dann leider doch ein bisschen gehapert, was man jetzt halt in dem Errata sieht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema, und zwar Arena Open und damit verbunden dann Red Bull Untapped, die zwei großen Competitive-Turniere, die man besuchen kann. Meine Frage, was hast du denn von den beiden gespielt?
Also Arena Open habe ich mich tatsächlich nicht so durchgerungen. Ich habe allerdings sehr viel verfolgt, so was andere Streamer gemacht haben, danach auch gepostet haben. Und auch die Regeln haben wir uns ja ausführlich angeguckt, extra für, ich glaube, letzte oder vorletzte Folge. Mhm. Red Bull Untappd habe ich tatsächlich schon gespielt und werde ich auch am Samstag, am kommenden Samstag, den, lass mich nicht lügen, 6. oder so? Ja, 6.6. ist nämlich das German Qualifier, also tatsächlich nur für Leute, die aus Deutschland kommen, offen. Ist dann freies Turnier, also Red Bull Untappd ist tatsächlich komplett frei. Man kann da einfach sich anmelden. Es gibt ein paar Bedingungen. Man muss auf jeden Fall 18 sein, zum Beispiel. Man braucht einen Account. Das heißt, also wie gesagt, googelt einfach mal Red Bull Untappd. Ich denke mal, ansonsten werden wir auch einen Link in die Videobeschreibung packen. Klar. Da könnt ihr euch anmelden. Wie gesagt, ihr müsst 18 sein. Dann läuft das über Direct Challenge. Ihr kriegt dann über Red Bull euren Gegner zugewiesen und spielt dann gegeneinander. Und dann, je nachdem, wie viele Leute es gibt, gibt es so und so viele Runden. Und je nachdem, wie gut du abgeschnitten hast, kommst halt eine bestimmte Liste. Dann gibt es einen Tag 2. Und wenn du am Tag 2 dann kannst du dich dann qualifizieren für das Finale. Mhm. Und ja, als erster Platz kriegt man, glaube ich, schon $2,500, also vom Qualifier, $2,500 und ein Bildschirm, einfach so. Okay. Und ja, ich glaube, die haben einfach einen Partner gefunden und der hat halt gesagt, jo, dann checken wir halt jedem Gewinner nochmal einen Bildschirm drauf. Und ich glaube, im Qualifier geht es nochmal um 100 oder 150.000 insgesamt, die da im Preispool, nicht im Finale, ausgeschüttet werden. Und wie gesagt, man kann sich da komplett frei anmelden. Das ist natürlich eine ziemlich coole Sache, gerade in Bezug auf Glücksspielgesetze. In Deutschland ist das halt dann auch kein Problem. Wenn man halt keinen Eintritt bezahlt, fällt das nicht unter das Glücksspielgesetz. Und dadurch, dass es kostenlos ist, kann jeder daran teilnehmen. Das heißt, wenn ihr das noch nicht getan habt, meldet euch an. Und wenn ihr Bock habt, startet, glaube ich, allerdings schon um 8 Uhr. Also guckt euch alles an. Und es geht dann ungefähr den ganzen Tag. Und ja, also guckt, wenn ihr Bock drauf habt, dass ihr euch da anmeldet.
Ja. Links in der Beschreibung auf jeden Fall.
Genau. Die Erfahrung, die ich dabei gemacht habe, also vielleicht erstmal ganz kurz Arena Open, da habe ich, wie gesagt, die Leute so ein bisschen beobachtet. Ich habe auch in einem oder anderen Stream mal reingeschaut. Und ja, die erste Runde war ja Best of One. Das war auch witzig zu sehen, dass dann wirklich sich Mythic-Spieler und Profis, also wirklich Vollprofis, mal mit Best of One auseinandergesetzt haben und gesagt haben, okay, das ist jetzt wirklich hier mal das Deck, mit dem ich antreten möchte. Denn man braucht ja schon 7 Siege und kriegt dann nur das halbe Geld zurück, also 2000 Edelsteine, und qualifiziert sich damit dann halt für den Tag 2. Und da gibt's dann halt die richtig fetten Preise. Und ja, es ist auf jeden Fall interessant. Was ich bei Arena Open halt cool finde generell, ist, es ist zwar leider nicht umsonst, aber ja klar, ist aber, du kannst dich halt wirklich mit Gold und Edelsteinen da einkaufen, vor allen Dingen halt mit Gold. Das heißt, es gibt Leute, die haben geschrieben, ja, ich habe 100.000 Gold angespart, wie auch immer. Und ja, die können sich dann 5-mal da reinkaufen und irgendwie ihr Glück probieren, ne? Und das ist schon eine Sache, was ziemlich, ziemlich cool ist, dass man da wirklich sich das selbst erkämpfen kann. Man kann sich quasi in einem Free-to-Play-Game, was nicht ultra krass grindy ist, wenn man, ich habe es ja mit meiner Free-to-Play-Challenge eigentlich gezeigt, ich habe da jetzt auch 4.000 Edelsteine und 10.000 oder 15.000 Gold oder sowas erspielt nach 20 Folgen, wo ich mich wirklich immer einen Tag nur für eine Stunde dran gesetzt habe, 20 Mal, und dann hatte ich das, zeigt, dass man sich wirklich in einem Free-to-Play-Spiel Geld erkämpfen kann, echt Geld. Das ist schon etwas, das es so, glaube ich, kaum gibt. Also ich habe es jetzt bei Hearthstone nie mitbekommen, dass man das so, dass es da so irgendwie funktioniert oder so sowas gibt. Und das ist schon etwas, wo ich denke, mutig auf jeden Fall, weil, wie gesagt, man kann ja alles kostenlos sich da erspielen, mutig. Und ich bin mal gespannt, was die jetzt daraus ziehen werden, ob sich das für die rentiert hat oder nicht, ob es das wiedergeben wird, ob die Preise angepasst werden. Das ist etwas, da ich, wo ich auf jeden Fall drauf achten werde und mal gucken werde und drauf gespannt bin. Ja, und beim Red Bull Untappd, wie gesagt, da hatte ich halt mitgespielt. Ja, das lief relativ suboptimal. Leider war es so, dass ich glaube, ich bin 1-2 gegangen, habe dann gesagt, alles klar, ich habe keine Chance mehr. Ich habe das erste Match, glaube ich, gewonnen. Das zweite war dann sehr knapp. Und beim dritten war es dann zum Beispiel so, dass ich 7-mal einen Mulligan genommen hat und immer ein Land oder kein Land auf der Hand hatte. Ja. Und das war schon, wo ich gesagt habe, alles klar, ciao mit V, so ungefähr. Schon keinen Bock mehr. Es war auch ein bisschen tilted. Ich hätte die ein oder andere Hand vielleicht halten können. Aber da lief es jetzt nicht ganz so rund. Aber nichtsdestotrotz halt ein freies Turnier. Ich habe es gestreamt, es hat Spaß gemacht, es hat den Zuschauern Spaß gemacht. Also, why not?
Was hast du gespielt?
Mono Red Obosch hat hier eben schon mal kurz gesprochen. Ja. Ich bin tatsächlich gerade in der Zeit, weil damals war ja das mit Companions noch sehr, sehr aktuell. Gut, Obosch ist auch ein Companion, aber es ist kein Jorion und kein Lurus.
Ja.
Und da war ich einfach ein Fan von Straightforward Decks, weil ich einfach keine Lust hatte, mich in dieses in die Gedankenwelt von Jorion Control oder Fires, Look of Fires reinzubringen. Das war mir einfach zu blöd, dann, dass so ein Mirror-Match 1000 Jahre dauert und gerade, wenn ich am Stream bin und nebenher noch vielleicht mit dem Chat quatsche und so, dann schaffe ich es auch nicht, so ein High-Competitive-Deck zu spielen. Dann bin ich eher ein Fan von Straightforward und man, ganz ehrlich, spielt lieber ein Deck, was euch liegt. Ich bin wirklich so ein Hau-drauf-Deck-Typ. Anstatt jetzt das Deck zu nehmen, was irgendwie auf irgendeinem Grand Prix oder sonst wo gewonnen hat, einfach zu kopieren, weil ihr werdet es nicht zweifelsfall nicht so gut spielen wie der Spieler, der damit gewonnen hat. Und deswegen guckt, welche Deckstrategie euch liegt und trainiert damit erstmal besser zu werden. Und dann kann man sich auch noch mal an andere Decks rantrauen, wenn man da Bock drauf hat.
Ja, also ich finde es auf jeden Fall interessant. Ich habe auch ein bisschen mich dann im Nachhinein da durchgelesen und habe dann auch gesehen, dass zum Beispiel Gabriel Nassif, der ja auch sehr bekannt ist und halt auch ein guter, großartiger Pro ist, dass er irgendwie auch 5 Anläufe sich durchgefailt hat, einfach nur wegen halt ne, die Frustration bei etablierten Competitive-Spielern ist so ein bisschen Tag 1 Best of One, wo viele Leute dann so ein bisschen frustriert waren und halt auch eben dann zu solchen Momenten geführt hat, dass halt Gabriel Nassif, ja, ich glaube, 5-mal sich angemeldet hat für Day One und dann jedes Mal irgendwie Runde 3 dann den zweiten Loss kassiert hat oder erst ein bisschen später und quasi sich nie geschafft hat, für den Tag 2 zu qualifizieren. Das ist auf jeden Fall was, worüber wir gleich nochmal reden können, ob das so ein Ding ist, was man weiter unterstützen sollte oder nicht. Und dann gibt's wiederum andere Leute, wo die dann, also zum einen, wie heißt er, Asian Avenger, auch ein Streamer, ursprünglich von Hearthstone, jetzt mittlerweile auch bei Magic dann gekommen, hauptsächlich. Und er hat tatsächlich erzählt, dass er dadurch, dass er sehr viel Arena spielt und das so sein Go-To in Magic quasi wieder war, jetzt was die aktuelle Zeit angeht, er sehr erfahren war in Best of One, Tag 1 quasi mit einer Anmeldung sofort bestanden hat und Tag 2 auch deswegen verloren hat, weil er hat nicht drauf geachtet, er war halt zu Hause, hat sich halt zu sehr quasi von seiner Heimat so, dass er sich wohlgefühlt hat, hat er dann einfach nicht realisiert, dass es eine beschissene Hand war, die er gehalten hat. Hat dann gesagt, ja, klar, ich behalte die. Und dann war er dann mit einer Hand dort, wo der dann sofort überrannt wurde vom gegnerischen Deck und dann dementsprechend wegen so einer Kleinigkeit aus dem Turnier geflogen ist.
Mhm.
Und das war, glaube ich, genau an der Grenze, wo der dann den ersten Cash-Prize hätte abgreifen können. Und es war dann irgendwie schon lustig, dann im Nachhinein zu hören. Und er ärgert sich natürlich zu Recht auch, aber das ist auch wieder so ein Zeichen, ne? Dass man komfortabel so ein Turnier spielen kann, hat eben halt auch, hat auch negative Effekte. Also wenn ich mich da erinnere an die 2-3 Turniere, die ich mir woanders gegeben habe in Papierform damals, dabei hätte ich mir nie vorstellen können, einfach so beliebig eine Hand zu halten, wenn ich denke, ja, ach komm, passt schon. Ich dann so unter Feuer bin, weil so viele Leute da sind, so laut ist und ich mich so fokussieren muss. Und währenddessen, ja, Tag 2 geschafft, einer von wenigen. Und dann so mal nicht genau hingeguckt und dann so, ups, ja.
GG,
ja. Also das waren so ein paar Stories, die ich halt mitbekommen habe. Aber wie findest du denn allgemein, dass quasi der erste Tag nur Best of One war und dann der zweite Tag nur Best of Three? Ist das was du prinzipiell okay findest oder meinst du, es müsste Best of Three eigentlich immer sein?
Ich find's problematisch. Ich kann es verstehen, weil je schneller man durch ist, desto schneller kann man sich wieder anmelden, desto mehr Geld Geld verdient eigentlich Arena damit. Ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben, auch gerade, ich hatte ja auch letztes Mal schon drüber gesprochen, um es halt Casual-Spielern einfach zu machen und sagen, hey, du musst jetzt hier nicht wirklich jedes Match eine Stunde, bis der Timer abgelaufen ist, bei beiden Leuten hier sitzen und spielen, sondern das geht relativ fix und gut ist. Das Problem, was ich halt einfach habe beim Best of One, ist, es wird aus mehreren Händen ausgewählt, haben sie ja ganz klar gesagt. Es gibt halt quasi ein System, was sagt, welche Hand besser ist und dir die dann quasi automatisch zuweist. Das bevorzugt unheimlich aggressive Deckstrategien mit wenig Ländern, Cycling-Strategien zum Beispiel und sagt halt zusätzlich auch noch, der anfängt, hat einen riesen Vorteil. Also Anfang ist ja bei Magic sowieso ein riesen Vorteil, gerade wenn man aggressiv spielt und wenn es dann ein System gibt wie Best of One, was dir eine bessere Hand quasi zumischt, was das ultra bevorzugt, dass du anfängst, das finde ich halt wirklich schon ein bisschen problematisch bei so einem Competitive Rahmen, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte jetzt einen Tweet gelesen, hat jemand geschrieben, ja, es sind so viele Leute weitergekommen, von denen ich weiß, dass sie richtig gut sind. Also scheint es ja schon so zu sein, dass Best of One auch mehr Skill erfordert, als ich dachte. Muss ich sagen, stimme ich halt nur teilweise zu. Diese Leute, die man kennt, wie du schon gesagt hast, Nassif, der hat dann halt offensichtlich auch 5-mal Anlauf gebraucht, bis er dann halt einfach gesagt hat, okay, ich bin jetzt für Tag 2 qualifiziert. Und gerade diese großen Leute, Streamer und Leute, die man kennt, die wollen sich natürlich auch wegen der Ehre nicht nehmen lassen, sich dafür Tag 2 zu qualifizieren und da richtig viel reinzubuttern. Im Gegensatz zum Casual-Spieler, der vielleicht gerade 4.000 Gems oder 20.000 Gold angespart hat und einmal teilnimmt und halt dann rausfliegt oder es schafft, weil er vielleicht glücklicherweise 7-mal anfangen durfte mit seinem Jeskai-Cycling-Deck oder Boros-Cycling-Deck. Und ich finde es halt problematisch, Best of One in einem Competitive-Rahmen, und würde mich sehr wundern, schrägstrich ärgern, wenn das zu einem festen Bestandteil, wenn zum Beispiel ein Magic-Fest oder eine World Championship werden würde. Das hätte ich tatsächlich richtig Probleme mit.
Es ist halt dann auch so schwierig zu sagen, dass halt, ne, dass man so ein gewisses Gleichgewicht hat, weil Magic ist halt immer noch ein Spiel, was sehr, sehr abhängig ist von Zufall. Und dass man mal ein Problem hat, dass man mal eine schlechte Hand hat und gezwungen ist, die zu halten, ist okay. Und Best of Three balanciert das halt auch aus. Und man könnte auch dann sagen, es gibt ja schon über 20 Jahre Geschichte mit Magic the Gathering und Competitive Play, wo sich das etabliert hat. Allerdings denkt man sich jetzt gerade so, okay, Best of One, das spielen die meisten Leute sowieso. Ich auch, wenn ich Arena spiele, bin ich auch eher dabei, Best of One irgendwie zu spielen, weil ich mich dann nicht so committen will für längeres Spiel so. Aber wenn es gerade um Competitive-Sachen geht, sollte man wirklich, sollte man meiner Meinung nach auch auf Best of Three bleiben, eben weil es diese Varianz im Spiel gibt und man will ja immer noch den belohnen, der tatsächlich am besten gespielt hat. Aber dementsprechend auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Ich bin gespannt, ob Arena Open wiederkommen wird und ob es dann Änderungen zum bisherigen Formular gibt. Du hast ja schon gesagt, Red Bull Untapped, der German Qualifier, jetzt kommendes Wochenende oder
so? Genau, am 6.6. am Samstag schon.
Genau, ja. Und wie gesagt, ihr könnt euch da online für anmelden, für komplett lau, was großartig ist, wie ich finde. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema, beziehungsweise zu einem kleinen Zwischenthema. Und zwar nicht wirklich was, sondern eher so eine kuriose Geschichte, die ich ganz witzig fand. Und zwar, wir haben ja auch schon letzte Woche sehr viel über Preise von Produkten geredet und gerade auch Secret Lair. Und da gab es jetzt eine sehr obskure Geschichte für Secret Lair-Entschädigungen, denn aufgrund der Pandemie und so weiter, und da wieder gesagt, ne, das ist nichts, wofür Wizards of the Coast direkt was kann. Aber Theros Stargazer ist im Moment immer noch nicht bei allen angekommen, beziehungsweise ich glaube noch gar nicht rausgeschickt worden. Und dementsprechend als kleiner Happen sollte was zugeschickt werden, ein kleines Präsent. Und viele Spieler haben dann eine Theros Beyond Death Collector Booster Box bekommen. Also diese ganze Box mit, ich glaube, wie viel sind das? 12 Booster. Haben sich dann gedacht so, ach verdammt, das ist echt ein super Entschädigung, weil man hat so dieses Premium-Produkt und es kommt später, als man erwartet hat, und jetzt kriegt man eine ganze Collector-Booster-Box, die ja schon Wert hat und wo man auch ein bisschen was auch rausziehen kann. Nur, dass später auf Twitter verkündet wurde, wo Wizards of the Coast so gesagt hat, eigentlich sollte das nur ein Booster pro Person werden und nicht an alle, die diese Entschädigung bekommen, quasi eine ganze Boosterbox werden. Was obskur ist, weil es war, glaube ich, das erste Mal, wenn es um Produkte geht, seit langer Zeit, eigentlich seit Mystery Booster, wo man so sagt, ey, Wizards, richtig gemacht, finde ich super, dass ihr das so gemacht habt, dass ihr auch jetzt nicht zurückspart. Und dann müssen sie so kleinlaut später sagen, ja, das war ein Fehler, hätten wir nicht machen sollen. Erinnert mich so ein bisschen an diese, Monopoly-Karten, wenn du so Event-Karten ziehst und dann ist irgendwie, die Bank hat einen Fehler gemacht, du bekommst $50. so ein bisschen fühlt sich das so an. Wie findest du denn die ganze Geschichte?
Ja, ich finde, es ist halt sehr blöd gelaufen für Wizards. der Typ, der dafür verantwortlich gewesen ist, den muss man halt, oder Kommunikation innerhalb des Unternehmens vielleicht etwas besser trainieren. Denn ich meine, man kriegt die Sachen ja noch. Wenn es Entschädigungen gewesen wären für ein defektes Produkt, was wieder zurückgeschickt wird, aber die sagen, hey, wir können die jetzt gerade nicht nochmal produzieren oder so und deswegen kriegst du hier ein Collectors Display. Selbst da fände ich es schon relativ viel, aber irgendwo angemessen, weil man ja dann das Produkt nicht hat, was man eigentlich haben wollte und dafür was anderes kriegt, was dann dafür aber mehr wert ist. Okay, ich kann aber auch verstehen, dass Wizards sagt, ja, eine Collectors Box fürs Warten ist vielleicht schon ein bisschen too much. Es ist halt einfach blöd gelaufen für Wizards und es ist halt eine Sache, die sie sich in der jetzigen Situation, in der sie gerade stecken, mit den ganzen Premium-Produkten und Diskussionen darum, nicht leisten können. Also es ist wirklich ziemlich doof gelaufen. Ich kann Wizards da an der Stelle wirklich verstehen und finde es sowieso eine coole Idee, dass sie überhaupt dann was fürs Warten schicken, weil die aktuelle Situation führt halt nun mal dazu, dass ich denke mal, die haben wirklich gesagt, für dieses Jahr machen die halt, die pressen die Kartpressen, Kartdruckereien an ihre, bringen die an ihre Limits und dann wurden sie halt völlig ausgenockt und konnten jetzt halt einfach in der Zeit nicht gut liefern, so wie sie wollten. Wie dem auch sei, warum sie das alles so gemacht haben, sei mal dahingestellt, ist natürlich ärgerlich. Und dann als kleines Gimmick zu sagen, hey, du kriegst einen Collectors Booster fürs Warten, finde ich eine coole Sache. Ist natürlich jetzt blöd gelaufen mit der ganzen Situation. Ärgerlich und macht aus einem eigentlich coolen Geste wieder so ein, ja, eigentlich wollten wir dir nicht so viel geben, wie du jetzt hast.
So ein bisschen und das ist halt knausriger ein Wizard,
Bad Moment. So. Das ist halt schlimmer, als wenn sie einfach nichts geschickt hätten gerade. Und das ist halt blöd.
Das stimmt. Ich muss übrigens gerade mal ganz kurz korrigieren, es ging nicht um Theros Stargazer, sondern tatsächlich um International Women's Day.
Ach krass, ja, okay.
Also es geht halt wirklich länger, noch es geht noch um was ein bisschen länger in der Vergangenheit liegt.
Also aber das, okay, gut.
Genau, aber das aber nur so eine kleine Anekdote am Rande. Wo wir gerade bei überteuerten Produkten sind, wir haben ja schon über Double Masters letzte Woche berichtet und jetzt wollen wir uns noch ein bisschen der VIP Edition wenden. Was soll denn die VIP Edition für Double Masters denn eigentlich sein?
Also sowas wie die Collectors Booster für normale Editionen und dementsprechend ein etwas hochwertigeres Produkt, wo dann nicht doppelt so viel drin ist, sondern viermal so viel. Nee, ich weiß es nicht. die Frage ist erstmal, braucht eine Double Mars Edition, wo schon zwei Rares und zwei Foils sind, eine Collectors Edition oder eine VIP Edition? Das ist einmal dahingestellt. Mhm. Aber das Krasse ist, das war ein Foto, was Terrarian Community College auf Twitter verbreitet hat, dass das wohl durchgesickert ist, wo so ein Preis, also vier Stück, ich weiß nicht, ob das dann quasi vier Booster ein Display ergeben. Also nochmal schön geteilt, die 12 Collectors Booster, die normalerweise sind nochmal schön durch drei, also nur noch vier pro Stück, die dann statt $500 für diese vier Packs auf irgendwie 399, 380 oder so runtergesetzt haben, im Vorverkauf und gesagt haben, hier, ihr könnt sie jetzt schon so bei uns vorbestellen. Was irgendwie ein Preis von $90, $92 pro Booster entsprechen würde. Yep. Und das ist natürlich, kaufe ich mir ein aktuelles Display oder ein Booster VIP-Edition.
Das ist wirklich
Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn.
Es ist wirklich das Premium-Produkt für das Premium-Produkt. Und das ist halt komplett, ist es wahnwitzig, dieser Preis, muss ich wirklich auch sagen. Ganz kurz, was euch erwartet in dem Display, oder nee, Display ist ja falsch, in dem Booster, in dem einen Booster, sind tatsächlich 33 Karten plus ein zwei Double-Sided Foil Tokens. Der Inhalt besteht quasi aus zwei Foil Showcase Rare or Mythics, zwei Foil Rare or Mythics, 8 Foil Uncommons, 9 Foil Commons, 12 Full Art Basic Lands, wobei 2 Foil sind, und 2 Foil Double-Sided Tokens, wobei die auch schon am Anfang erwähnt wurden. Aber in dem Sinne habt ihr dann ein etwas größeres Paket und es ist auch gewiss cool, das zu öffnen. Also wenn ich das so lese, mit dass man direkt 2 Showcase Karten bekommt, also vermutlich gemeint sind damit die Boxtopper, die mit dem erweiterten Artwork am Rand und so weiter und quasi beziehungsweise randlosem Artwork, muss man ja vielmehr sagen. Und im Endeffekt, dass du 4 Rares und 4 Mythics bekommst, alle anderen Karten sind Foil und halt auch eben 12 Full Art Basic Lands. Das ist cool, aber nicht fast $100 cool, muss ich dazu sagen. Also es ist ein weiterer Fall von, oder vielleicht mehr die Frage zur Diskussion zu stellen, ist es ein weiterer Fall von this product is not for you? Which product is then for me überhaupt noch? Also es ist ja dann auch mal eine Frage, die man irgendwann mal dagegen stellen soll. Also generell, ne, wir haben uns schon über den Preis von Double Masters ausgelassen, dass das irgendwie dann noch $20 fürs normale Booster kosten soll und dann jetzt noch mal $90 für diese VIP Edition, ne, da sagt's ja schon der Name, das ist wirklich nicht für jedermann, sondern nur für die Leute, die da ja vermutlich irgendwie drauf stehen. Aber ja, wie ist denn deine Meinung mit dem Content? Oder gibt's Inhalt mäßig was, wo du sagst, okay, das macht schon irgendwie Sinn, dass das so teuer ist?
Also rein von den Kosten, Produktionskosten her, ist das natürlich die absolut perverseste Gewinnmarge, die sie jemals haben werden.
Ja.
Das ist halt, die drucken letzten Endes 10, 30, vielleicht 23, wenn ich jetzt kurz, oder irgendwie sowas an Vollkarten, 10 Non-Vollkarten. Mhm. Und dafür produzieren, ja, brauchen ja nicht locker keine $100, um diese zu produzieren.
Nee.
Ich bin mehr als gespannt, wie die Qualität von diesen Produkten sein wird, denn es gab ja schon ganz oft auch bei Collectors Boostern, dass die gescratcht sind und von der Produktion her schon nicht so gut waren und so. Und da ist natürlich dann bei dem Preis, boah, schwierig. Ist natürlich klar, ich meine, die orientieren sich komplett am Secondary Market und sagen halt, ja, so ein Foil Showcase Doubling Season ist halt die $100 wert. Und deswegen lohnt sich das auf jeden Fall, hier mal zu gamblen und mal reinzugucken. Das ist das ultimative Gamble-Gefühl für Leute, die sich's leisten können. Und das ist es halt dann auch irgendwo. Das ist richtig krasses Gambling. Und da muss man schon fragen, ist das schon irgendwie, also das ist fast schon too much einfach. Also zu sagen, da kannst du auch wirklich ins Casino gehen und $100 auf Rot setzen so und gucken, entweder verdoppelst du es oder hast halt einen Haufen nichts, so ungefähr. Gut, du hast immer noch deine paar Karten und Full Art Basic Lands, die wahrscheinlich ultra schön sein werden, gehe ich mal stark von aus, wovon dann auch zwei voll sind, was auch richtig schön ist. Also du hast immer so ein Minimum trotzdem raus, aber ist trotzdem ultra viel bad. Entweder du machst ein bisschen was an Gewinn, vielleicht sogar ultra krass Gewinn, oder du bleibst halt auf $20 sitzen, die du dann da rausholst. Und das ist halt etwas, wo ich mir vorstellen kann, wenn da ein Kind zum LGS geht und sagt, hier, ich habe mein Weihnachtsgeld, ich kaufe mir bitte einen Booster von der VIP-Edition. Da würde ich mich auch schon als Ladenbesitzer schlecht fühlen, diesem Kind dieses Booster zu verkaufen. Und auch bei anderen Leuten, ich selber, die gehe zum Laden, kaufe mir sowas. Ich habe auch nicht so ultra viel unbegrenzt Geld und kaufe mir dann so einen Booster und habe da nur Müll drin. Das fühlt sich doch einfach nur schlecht an.
Ja.
Das ist doch irgendwie, also ich weiß nicht, es ist einfach, ich find, das ist echt richtig krass. Und ich bin mal gespannt, wie diese Produkte sich verkaufen werden. Die Sache ist, dadurch, dass sie sich am Secondary Market orientieren, die immer ein bisschen günstiger sind, als sich dann im Schnitt die Einzelkarten zu kaufen, wird's, glaube ich, krass. Es wird explodieren. Also das Produkt wird, also ich weiß nicht, ob es unbedingt die VIP-Edition explodieren wird, aber das Double Masters an sich wird explodieren. Denn man muss bedenken, gehen wir davon aus, dass die doppelte Menge Rares Foils drin sind und auch dadurch die Wahrscheinlichkeit doppelt so hoch ist, an die guten Karten zu kommen. Kann ja sein, dass sie es dafür anders verteilen und sagen, eine Liliana, die da vielleicht im Reprint drin ist, ist dann nur ganz, ganz, ganz selten drin, genauso selten wie mit Ultimate Master, auch wenn da zwei Foils, Rares und Mythics drin sind. Könnte ja sein. Gehen wir aber einfach oder einfach halber davon aus, dass deine Chance, eine krasse Karte zu bekommen, ist, genau doppelt so hoch ist wie in Ultimate Master, dadurch, dass du halt zwei drin hast. Ultimate Master hat sich für 240 €, glaube ich, verkauft. Ungefähr. Und wurde auch, nachdem es erstmal günstiger wurde, erstmal viel, viel, viel teurer, weil die Nachfrage so hoch war und dementsprechend gingen die Preise von den Einzelkarten tatsächlich runter. Wo ich einen Foil Noble Hierarch für 50 € bekommen habe, der momentan, glaube ich, sogar nur bei 35 € liegt, der damals Non-Foil 50 € gekostet hat. Und jetzt kostet das Display in Vorbestellung 270 bis 300 €. Was natürlich bedeuten würde, es ist nur eine Preissteigerung von, keine Ahnung, 10%, 20%, 30% gegen das dazu, dass halt das Doppelte drin ist, gefühlt. Also natürlich kommen es an, kommen es nicht, aber die doppelten krassen Karten drin sind, auf die es eigentlich ankommt. Und dementsprechend würde das auf jeden Fall bedeuten, Expected Value ultra hoch. Und dementsprechend gehen auch die Einzelkarten natürlich deutlich runter. Auf jeden Fall, die werden runtergehen. Und deswegen wird dieses Produkt auch so explodieren. Aber ich finde, der Professor von Tolarian Community College hat ein sehr, sehr gutes Video dazu gemacht. Ja. Price of MTG oder sowas. Ich kann es jetzt
Nennen wir auch price,
in der Videobeschreibung. Genau. Wie bitte?
Ja, es ist, glaube ich, die echten Kosten von Secret Lair.
Also genau, the real cost of Secret Lair. Oder von Premium-Produkten. The real cost of of Premium Products oder Secret Layer, irgendwie sowas. Und da geht halt nicht nur drauf ein, was es wirklich in Euros kostet, sondern was es auch für den Spieler bedeutet, was es auf langfristige Zeit bedeutet für die Whales, wo er auch drauf eingeht, dass er sagt, hey, die Leute finden das auch nur cool, dieses Produkt, weil es halt eine spezielle Promo-Art ist von etwas, was die anderen Leute nicht haben, um sich halt selber auszuzeichnen und zu sagen, hier, ich bin ein bisschen anders, ich habe mich customized in diesem Game, schaut mich an, so ungefähr, so ist es ja irgendwie. Und die werden sich auch irgendwann einfach nicht mehr dafür interessieren, wenn diese Premium-Produkte halt zum neuen Standard werden. Ja. Und das sind halt so Probleme, die halt für jetzt super erfolgreich, für 2-3 Jahren sehe ich das sehr, sehr kritisch. Also schon auf kurzfristig bis mittelfristige Sicht sehe ich das sehr, sehr kritisch. Und für die aktuelle Situation werden alle Zahlen dafür sprechen, dass es super gut war und super erfolgreich. Aber was das halt mit Magic und Magic Community in 5 Jahren macht, das ist, finde ich, jetzt nicht wirklich zu 100% abzusehen und eine sehr, sehr, sehr kritisch zu beäugende Sache. Wirklich.
Ja, definitiv. Ganz kurz noch zu dem Punkt, den du eben meintest mit von dem Foiling und so weiter, und dass es ja auch ein großes Thema ist. Thema Secret Lair Foils, da wird sich ja schon häufiger darüber beschwert, um das nochmal auf die Spitze zu treiben, wie lächerlich das mittlerweile, wie schlecht das Foiling ist, habe ich hier über Reddit einen Tweet von Blue Ink Alchemist oder @BlueInkAlchemy gesehen, der einfach seine Secret Lairs, ich glaube, das ist International Women's Day, bekommen hat und noch irgendwas anderes dazu, die so gecurlt sind, dass er sie einfach auf dem Rand stehen hat lassen kann. Also man könnte sagen, vielleicht ist es ein verdecktes Feature, du kannst sie besser zur Schau stellen, wenn sie so gecurlt sind. Aber es ist schon, also dazu auch der Link auch zu diesem Bild in der Videobeschreibung. Ist auf jeden Fall richtig, richtig lächerlich. zu dem, was du meinst, mit dem ganzen Preis, was effektiv gerade gemacht wird, was Magic so lange eigentlich nicht gemacht hat, ist, anstatt neue Leute zu akquirieren durch günstigere Produkte, durch Einsteigerprodukte, sind sie jetzt darauf, Geld zu holen von etablierten Spielern. Und das merkst du halt dann auch, ne, dass sich halt Preise Secondary Market Preisen orientieren mit Secret Lair, Ultimate Edition Fetchlander und eben den anderen Secret Lair, die dann gerade so sich rentieren für Leute, die dann auf dem Secondary Market sowieso unterwegs sind. Auch Double Masters wird ja wieder so ein Reprint-Set werden, wo dann auch wieder klar wird, okay, das ist wieder für etablierte Spieler. Und mir macht auch diese Entwicklung diesbezüglich irgendwie Angst, weil ich dann denke, okay, wenn sich Wizards of the Coast keine Mühe mehr macht, neue Spieler ins Spiel zu holen, die dann wieder Geld in die Hand nehmen, um das weiter am Laufen zu halten, dann ist halt auch irgendwann, ich meine, viele Spieler haben ja jetzt schon die Schnauze voll von diesen ganzen Premium-Produkten, da haben wir auch bei uns in den Kommentaren sehr, sehr ausführlich gesehen. Danke übrigens für die ganzen Kommentare. Ich bin noch nicht dazu gekommen, alle komplett durchzulesen. Aber das ist halt eben dieser Fall, dass die Leute, die halt schon super viel Geld für Magic ausgeben, die das halt als Teil ihres Hobbys sehen, dass die jetzt schon sagen, okay, wir sind so langsam wirklich am Ende. Und this product is not for you ist halt so ein, das ist ein echt genannter Satz von Wizards of the Coast Mitarbeitern zu so Sachen wie Collectors Edition und Mythic Edition und Secret Layers und so weiter. Und man hat halt mittlerweile wirklich das Gefühl, es gibt nur noch Produkte für Leute, für Großhändler auf dem Secondary Markt anscheinend und halt für Leute, die unendlich viel Kohle haben, die klassischen Whales. Und selbst die haben sich zu Wort gemeldet über Reddit, die dann gesagt haben, hey, also ich würde mich selbst sogar als Whale irgendwie bezeichnen, also der Autor von diesem Post. Aber er hat auch keinen Bock, die Sachen zu kaufen, wenn es heißt, dass seine Freunde, die eben keine Whales sind, die nicht so viel Kohle ausgeben, wenn die halt nicht mehr spielen können, weil dann hat er effektiv niemanden, mit dem er spielen kann. Und das ist halt dann das Kontraprodukt zu dieser Kultur oder zu diesem Herangehensweise an neue Produkte mit dem Claim, this product is not for you. Effektiv ist es einfach nicht, oder sehe ich das nicht als eine gesunde Art, an Magic the Gathering ranzugehen, denn es soll halt dieses offene Ding sein. Da soll, wie du meintest, ne, der kleine Junge, der, sag ich nicht, sein Taschengeld gespart hat für ein Packen, für so ein Challenger-Deck oder für ein paar Mystery-Booster oder sowas, der soll genauso involviert sein in die Product-Line von Wizards of the Coast und in die zukünftige Planung von Wizards of the Coast, wie eben der Whale, der sagt, okay, ich kaufe mir hier 3 Collector-Booster-Displays und rip die for value. Das ist einfach eine Verschiebung in der Perspektive, die ich einfach alles andere als gesund finde. Und ich auch denke, dass das wird halt früher oder später in sich zusammenfallen, weil die ganzen Leute einfach keinen Bock mehr haben. Also zudem könnte man sich auch noch unterhalten, von wegen, ne, wir haben jetzt so viele Papierprodukte, gleichzeitig haben wir die Ankündigung, dass viele oder dass eigentlich hauptsächlich in diesem Jahr noch alle großen Magic-Turniere entweder abgesagt wurden oder halt auf online verschoben wurde. Also warum solltest du so viel Kohle für ein Double Masters ausgeben, wenn du es halt nicht spielen kannst, auf Competitive-Ebene und so weiter. Es beißt sich halt alles gerade so ein bisschen in den Schwanz. Und es bleibt halt abzuwarten. Ich glaube, ab nächster Woche haben wir die ersten Spoiler von Core-Set 2021. Und damit verbunden dann auch mit dem nächsten Produkt, wo ich hoffe, dass das endlich mal wieder ein Produkt für For You, also For Me, dann auch wieder sein wird. Und zwar in Form von Jumpstart, die ja dann quasi ineinander verwoben, glaube ich, gespoilt werden sollen. Und da bleibt wir dann auch abzuwarten, ja, wie sich das dann verkauft und wie dann die Leute darauf reagieren. Wenn ich würde sagen, so viele Products not for you hält die Community nicht mehr so viel aus. Mhm. Also noch eine Ultimate Edition, glaube ich, und die Leute.
Ja, die Sache ist, ich habe jetzt auch schon gelesen, es wird wieder eine Collector's Edition geben, klar, zu Core 21. Und hat auch einer geschrieben, there will be a Collector's Edition for Core 21. Yikes. So von wegen, was wollt ihr denn bitte? Es ist ein Core-Set für Reprints. Was wollt ihr jetzt da an Special-Sachen reinmachen? Also, der hat sich dann auch. Aber das ist eine Sache, die Collectors-Booster haben sich längst als Pro-Set etabliert zurzeit. Mhm. Also genauso wie die Showcase-Geschichten und sowas. Ich finde es halt auch einfach schade, dass die Collectors-Booster die macht. Ich hatte die kuriose Geschichte, dass ich einen Booster aufgemacht habe, wo ich eine Alternate Art Apex drin hatte, gesagt habe, boah, krass, geil. Also als Godzilla muss man sagen, boah, krass, geil. Gucke dann den Preis nach und der war weniger wert als die Originalversion, weil diese Godzilla-Karte ist auch in den Collectors-Boostern safe drinne. Also pro Booster immer ja irgendwie 2 oder so. Und dann war die 1,50 und die normale Version 2,50. Das kann doch nicht sein. Normalerweise immer Premium doppelt so viel ungefähr. Und jetzt ist es ja halb so viel, weil Collectors Booster. Ja. Die Collectors Booster sind viel zu voll gepumpt mit Zeug. Es ist too much.
Ja, und vor allen Dingen wäre es mal auch wieder ganz nett, vielleicht so eine alternative Artwork-Godzilla-Karte auch im regulären Booster zu haben.
Dann fragt man sich, das ist natürlich die nächste Sache. In den japanischen Display, was ich aufgemacht habe, sind die drinne, in den allen anderen nicht.
Ja.
Im Japanischen ist es so, dass du alle 12 Booster eine Godzilla-Showcase-Karte im Vollslot zusätzlich plus die Rare aufmachst. Und ich hatte zum Beispiel dann auch 2 Rares dann auf einmal drinne, anstatt einer Volllist. Die waren so gestufft, die japanischen Displays. Das sind auch einfach unfair irgendwie im Vergleich. Lieber dieses japanische Produkt für alle in allen, als alles für alle Displays und keine Collector's Edition bitte mehr.
Ja, wirklich. Also, dann kann man doch vielleicht die ein oder andere Secret Lair Drop auch einfach mal als individuelle Karte irgendwo einfach einen Booster reinpacken. Aber das würden sie nie machen. Das ist halt das Ding. Weil es hat sich jetzt
schon zu krass garantiert. Und dann hat sich blöderweise die Community Magic beschwert über die Invocations und dann kam es nicht mehr.
Aber da muss man auch sagen, also ich glaube, mittlerweile, also ich glaube, dieses Argument, ich weiß gar nicht, wie krass das noch zieht, weil ich glaube, Magic oder Wizards of the Coast hat sich einfach gesagt, so, okay, wir können das so viel effektiver, diese Invocations
und so weiter vermarkten. Ich glaube, die haben sich das in dem Moment einfach nochmal neu überlegt und gesagt, wie können wir das Ganze besser aufziehen? Und dann kamen die halt dazu, ja, so. Und deswegen haben wir jetzt das so, wie wir es haben. Ne?
Das, ja, gut, das ist natürlich, also es ist halt, sehr. Sehr, also nicht cool auf jeden Fall. Und ich bin mal gespannt, ob es irgendwann mal nochmal so eine offizielle Ankündigung gibt zum Thema. Gerade dieser Spruch, this product is not for you. Es könnte auch so ein T-Shirt-Spruch mittlerweile eigentlich sein. So, wo man einfach irgendwie so sagt, keine Ahnung, Magic the Gathering und dann this product is not for you. Wenn man so ganz böse sein wollte. Naja, aber ich glaube, das bringt uns auch schon ans Ende von der heutigen Ausgabe, Ausgabe Nummer 63. Wie gesagt, nächste Woche unter Umständen, wenn ich mich nicht alles täuscht, haben wir dann schon die ersten Spoiler für Core-Set 2021. Und bevor wir quasi euch verabschieden, wollen wir nochmal darauf aufmerksam machen, dass ihr wunderbare Tokens bei tokens4mtg.com bekommen könnt und ab einer Bestellung von 10 Euro bekommt ihr mit dem Code RadioRafnica1 ein Manga-Kraken-Token und mit dem Code RadioRafnica2 ein Thun-Kraken-Token gratis dazu. Das Ganze ist zeitexklusiv über einen Code, wie wir ihn euch hier anbieten und wenn ihr den benutzt, profitieren wir davon, also auch eine Art uns indirekt quasi zu unterstützen und dabei noch coole Tokens zu bekommen. Vielen Dank für Sponsoring tokens2mtg.com und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und wenn ihr wollt, hören wir uns und sehen wir uns hier nächste Woche wieder. Haut da rein, bis dann. Ciao.
Ciao.